Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Nutzt das, was die deutsche Umwelthilfe tut, der Allgemeinheit oder verfolgt diese Organisation, die ja reihenweise Dieselfahrverbote eingeklagt hat, Partikularinteressen? Die CSU hat per Zeitungsinterview diese Frage erneut aufgeworfen am Wochenende, nachdem schon die Schwesterpartei CDU im Dezember per Parteitagsbeschluss gefordert hat, entzieht der Umwelthilfe die Gemeinnützigkeit. Es geht dabei um die nicht ganz unwichtige Frage, ob Spenden beispielsweise steuerfrei oder abzugsfähig sind. Was sagen Sie, Ralf Füchs? Sie haben gesagt, nein, die sind auf jeden Fall gemeinnützig. Wenn ich jetzt daran denke oder mir vorstelle, Sie seien noch Senator und müssten dann mit den politischen Folgen eines Fahrverbots zurechtkommen und mit zornigen Dieselfahrern und Bürgern, wären Sie dann auch noch so entspannt?
Also man muss jetzt mal zwei Dinge mindestens auseinanderhalten. Das eine ist der Sinn oder Unsinn von Fahrverboten. Darüber können wir gerne nochmal sprechen. Und das andere ist, dass diese Angriffe auf, sagen die deutsche Umwelthilfe, das ist ja so eine Haltet-den-Dieb-Parole, weil es sind jahrelange Versäumnisse der Politik, die von der deutschen Umwelthilfe sichtbar gemacht werden durch diese Klagen. Man hat einfach die Augen davor verschlossen, dass wir die Luftreinhaltestandards für Stickoxide und Staubpartikel chronisch überschreiten. So. Und die deutsche Umwelthilfe hat den Finger in die Wunde gelegt. Und das ist verdienstvoll, weil sie hat damit einen Handlungsdruck erzeugt. Und darauf zu antworten, indem man sagt, wir schneiden euch die Klagemöglichkeiten ab, das ist eines Rechtsstaats nicht würdig. Und das erinnert mich doch sehr an Tendenzen, wie man sie in Ungarn sehen kann, in Russland schon ganz lange, in der Türkei, dass man unliebsame NGOs versucht, mundtot zu machen. Das darf man nicht akzeptieren. Eine ganz andere Frage ist, ob Dieselfahrverbote tatsächlich erstens helfen, wirklich relevant helfen gegen die Luftverschmutzung und was sie politisch bewirken.
Mhm. Nämlich möglicherweise das Gegenteil dessen, was man möchte, nämlich eine Akzeptanz für Umwelt- und Klimaschutzpolitik.
Ich halte das tatsächlich für ein problematisches Instrument, weil entweder sie haben nur eine Placebo-Funktion, also sind rein symbolisch. Wenn man einzelne Straßen sperrt, das ändert an der Luftqualität im Großen und Ganzen kaum etwas. Wenn man es flächendeckend versuchen würde durchzusetzen, Fahrverbot für ältere Diesel, dann produziert man einen massiven sozialen Konflikt, weil ein Teil der Bevölkerung eben doch angewiesen ist auf ihre Autos. Und das sind gerade die, die nicht das Geld haben, sich ein neues, schickes, umweltfreundliches Auto zu kaufen. Zum Beispiel in Berlin, im innerstädtischen Verkehr kann man sagen, spielt das Auto immer weniger eine Rolle. 40% des Verkehrs mit dem privaten Pkw. Aber wenn man den Umlandverkehr anguckt, sind es 80%. Mhm. Und da gibt es auch gar keine Infrastruktur, das von heute auf morgen zu ersetzen. Also, dass man den Leuten sagen könnte, fahr doch mit der Bahn. Ja, insofern muss man da sehr vorsichtig sein. Aber wir brauchen eine Mobilitätswende, die sehr viel tiefer geht. Einerseits diesen Sprung zur Elektromobilität und gleichzeitig viel mehr Investitionen in die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs. Und das dauert.
Sie haben selbst vor kurzem ein Essay geschrieben über Ökologie und Freiheit, Fragen darin, ob Verbote und Verzicht die Welt retten, und haben mich in gewisser Weise überrascht mit Ihrer Antwort. Sie sagen nein.
Das sind nur kurzfristige Notbehelfe. Aber wenn man sich die Größenordnung der Herausforderung des Klimawandels deutlich macht, dass wir unsere CO2-Emissionen um 90% reduzieren müssen, die hochindustrialisierten Gesellschaften, dann geht das nicht über Verbote hier und Verbote da und ein bisschen weniger Auto oder ein bisschen weniger Fliegen, sondern nur durch eine grüne industrielle Revolution, also eine große Innovationsoffensive zu erneuerbaren Energien, zu Elektromobilität, zu ressourceneffizienten Technologien, also eine neue Stufe der Industriegesellschaft.
Mhm. Darf ich verkürzen, das Private ist doch nicht politisch?
Ich halte Privatisierung der Klimafrage für falsch. Natürlich gibt es persönliche Verantwortung, etwa für unser Ernährungsverhalten. Es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung. Aber diese Privatisierung, also die ganze Last der Rettung des Planeten auf die Individuen zu verlegen, das verfehlt gerade, dass es um große politische Weichenstellungen geht und um große technologische Innovationen.
Wenn es ein Ersatz wäre, würde ich Ihnen zustimmen. Ich würde es Kohärenz nennen, dass man das, was man politisch fordert, auch lebt. Und ich habe den Eindruck, wir haben uns sehr gut arrangiert, dass es ein richtiges Leben im Falschen geben kann? Also eine Art Champagner-Ökologismus, Tofu, Bio-Supermarkt, schickes, teures Lastenfahrrad aus Holland.
Aber das sind ja gerade alles Beispiele dafür, dass sie nicht wirklich an der Größenordnung des Problems etwas ändern. Sie kommen gar nicht dabei heran. Nehmen wir mal das Beispiel Fliegen.
Genau, aber das wollte ich dann ergänzen. Also man lebt so, aber hat dann seine 2 Fernflugreisen pro Jahr und 4 Städtetrips dank der Billigflieger.
Ja, aber warum sollen wir das moralisieren? Ja, man kann natürlich sagen, wer muss schon in den Fernurlaub fliegen? Aber darin steckt erstens für mich jedenfalls eine zivilisatorische Errungenschaft, dass man andere Teile der Welt kennenlernt, dass man in Austausch und Kontakt tritt zu fernen Kontinenten, und gleichzeitig leben wir doch in einer globalisierten Welt. Unsere Wirtschaft ist globalisiert, die Wissenschaft ist globalisiert, die Kultur ist international, die Liebe ist inzwischen international. Meine beiden Töchter haben beide keine deutschen Ehemänner mehr. Das heißt, wir leben in einer Welt, in der wir auf Mobilität angewiesen sind. Und statt den Leuten dafür ein schlechtes Gewissen zu machen, muss man die Rahmenbedingungen so ändern, dass das Fliegen in spätestens 20 Jahren CO2-neutral wird?
Gut, wenn uns das gelingt, ja, und diesen Weg muss man gehen, aber bis dahin ist es ein Weg. Und bis dahin ist ja auch klar, so wie wir unter anderem mobil sind in der westlichen Welt, können wir das eigentlich nicht der ganzen Welt zugestehen.
Ja, aber die dann tut würde das sie doch. Sehr schnell kollabieren. Was zugestehen? Sind wir diejenigen, die sagen, entscheiden, ob die Chinesen fliegen dürfen oder die Lateinamerikaner oder die Afrikaner? Ich meine, im letzten Jahr sind 120 Millionen Chinesen auf Auslandsreise gegangen, mit dem Flieger. Und jedes Jahr werden es ein paar Dutzend Millionen mehr.
Genau, wir wissen, es sind etwa 1,4 Milliarden Bevölkerung. Jedes,
das genau, heißt, wenn, immer mehr rücken in die Mittelschicht auf. Das ist ein sozialer Fortschritt. Absolut. Und das Aufrücken in die Mittelschicht bedeutet auch mehr Mobilität.
Aber es ist zunächst erstmal die ökologische Katastrophe, die sich da abzeichnet.
Ja, nur wenn es uns nicht gelingt, Wohlstand zu entkoppeln von Naturverbrauch. Das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Und deshalb müssen wir über einen Aufbruch reden, über ein grünes Wirtschaftswunder und nicht darüber, dass wir jetzt alle den Gürtel enger schnallen müssen.
Ich glaube, es muss beides sein. Denn noch fliegen die Lufthansa-Maschinen, die 20, 30 Jahre alt sind, bei denen wir wissen, die sind keinesfalls CO2-frei. Und die werden auch noch viele Jahre fliegen. Das heißt, auch im Moment ist schon die Frage, wie viel persönliche Verantwortung übernehme ich, Teil der Lösung.
Ja, aber es ist nur ein kleinerer Teil der Lösung. Ja, und je stärker sie den moralischen Druck auf die Leute erhöhen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, desto stärker rutschen wir in eine gesellschaftliche Polarisierung zwischen denen, die sagen, du musst dein Leben ändern, und denen, die am Trotzigen weiter so festhalten. Und das führt uns politisch in die Sackgasse.
Aber haben Sie den Eindruck oder den politischen Optimismus, dass uns diese industrielle, diese grüne industrielle Revolution erstens so schnell gelingen wird, zweitens, dass sie auch technisch möglich wird? Ein Kapitalismus, der ja immer auf Wachstum aus ist und Wachstum bisher in der Logik auch immer Ressourcenverbrauch bedeutet hat, dass wir aus dieser Logik schnell genug rauskommen?
Genau mit dieser Logik müssen wir brechen. Wenn wir den Energiesektor nehmen, da sind wir schon in einer globalen Energierevolution. Die erneuerbaren Energien sind inzwischen in vielen Ländern billiger als Kohle und Öl.
Aber gleichzeitig erleben wir auch einen Boom des Fracking und anderer schmutziger Technologien.
Weil natürlich ganze Industriezweige nach wie vor auf Öl angewiesen sind. Niemand sagt, es ist ein Kinderspiel oder es ist ein Spaziergang, aber sie müssen realistischerweise davon ausgehen, dass die Weltwirtschaft sich in den nächsten 20 Jahren verdoppeln wird. Ja, die Weltbevölkerung wächst in Richtung 9 bis 10 Milliarden. Immer mehr Menschen rücken in die Mittelschicht auf. Das bedeutet ein Mehr an Produktion und Konsum weltweit. Und diese Herausforderung können wir nur bewältigen, wenn uns diese industrielle Revolution gelingt. Und das heißt Freisetzung von Kreativität, von innovativen Lösungen. Alle Ressourcen sind begrenzt, nur der menschliche Erfindungsgeist nicht.